Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo Anita.
Hallo Jules.
Da sind wir wieder.
Ja, immer in dem gleichen Theater. Das ist der Hammer.
In dem gleichen Theater.
Ja.
Apropos Theater.
Ja.
Wir hatten ja gesagt, wir machen jetzt immer einen niedlichen Mika-Moment, aber ich glaube, du hast einen anti-niedlichen Mika-Moment momentan.
Ja, absolut, absolut. Also ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich glaube, dass ich erzähle das auf Seminaren, aber ich glaube, in diesem Podcast habe ich das nicht erzählt, dass ich immer versuche, wenn Sachen passieren, die ich nicht schön finde, nicht viel darüber zu reden. Also, das letzte Mal, ich weiß gar nicht, worum es ging, da habe ich dich einmal kurz angerufen und habe dann, ach so, das war meine Ärzte-Odyssee, genau.
Ja.
Und dann habe ich aber nicht mehr darüber gesprochen, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn du zu oft etwas nicht so Schönes erzählst, dann machst du dir halt so eine negative Datenautobahn im Gehirn.
Mhm.
Ja, deswegen versuche ich, auch wenn ich Leute sehe, die dann immer die gleiche schreckliche Story von ihrem Hund 800 Leuten erzählen, denen sage ich das auch, hört auf damit, ja.
Mhm.
Weil das macht keine guten Sachen. Ich verstehe das Bedürfnis total. Ich verstehe das Bedürfnis, aber ein, zwei Leuten, okay. Aber ich, meine Empfehlung ist, wenn du ein Leben voller guter Momente haben willst, dann erzähl nicht so vielen Leuten von den schlechten Momenten. Und deswegen habe ich auch eben jetzt hier bei uns im kurzen Vorgespräch habe ich gesagt, du, ich erzähle es gleich, weil ich will es jetzt einmal erzählen und dann hören es irgendwie 15.000 Leute, ist auch gut, ja, aber dann habe ich es hinter mir. Ja, der anti-niedlich-Moment mit Mika war, dass er vor 3 Tagen ungefähr sein Verhalten sich veränderte, und zwar dahingehend, dass der eigentlich immer, wo ich bin, ist Mika. Immer, ja. Wenn ich irgendwo aufstehe, irgendwo hingehe, klar, wenn ich nur ganz kurz, das kann er mittlerweile einschätzen, da geht er nicht mit, aber du kannst wirklich sagen, da, wo Anita ist, da ist auch Mika. Und plötzlich war Mika halt nicht mehr dort, sondern lag unter der Treppe. So, jetzt mag man meinen, das ist nichts Außergewöhnliches, weil es gab natürlich 2 Faktoren. Der eine Faktor ist das Wetter. Ja, es ist warm die letzten Tage. Und ich habe angenommen, dass es unter der Treppe für ihn einfach kühl und angenehm ist. Auf der anderen Seite haben wir so ein grandios isoliertes Haus. Das ist eigentlich im Winter warm und im Sommer kalt. Und zwar so kalt, dass wenn du hier reinkommst, dass die Leute mich fragen, ob ich eine Klimaanlage habe. Aber gut. Und das Zweite ist natürlich sein Alter. Er ist jetzt 9 Monate alt, ja. Es ist zwar vom Pubertät nichts zu sehen, aber du weißt ja, dass ich solche Dinge sowieso nicht sehe, weil sie mich einen Scheiß interessieren, was die Hormone machen. Aber nichtsdestotrotz, er ist 9 Monate, dann hätte auch sein können, irgendwas, ne, es verändert sich irgendwas. Er hat irgendwie gerade hormonelle Schwankungen, was weiß ich. Hab mir also am ersten Tag noch nicht so viel gedacht. Am zweiten Tag fand ich dann mein Kissen. Das ist so ein Kissen von Chibo, und das hat er rumgeschleppt und hat offensichtlich drauf rumgebissen. Das habe ich daran gesehen, dass da lauter so weiße Kügelchen rauskamen. Da der aber in der Regel, also der schleppt schon mal was von A nach B und beißt irgendwo ein Loch rein, aber in der Regel frisst er das nicht. Ja, so. Musst du dir eigentlich nie Sorgen machen. Und diese weißen Kügelchen, die sind ja pervers, ne? Wenn das auf dem Boden ist, das verteilt sich überall hin und so weiter.
Ja.
Und ich fand den Hund aber immer noch komisch. Ja.
Mensch,
warum läuft der? Ist doch sonst immer da, wo du bist. Dann wollte er nicht fressen. Und das ist schon oberaußergewöhnlich. Also beim Rudi kommt sowas schon mal vor, beim Mika noch nie. Also der frisst zweimal am Tag sein Futter mit dem größten Vergnügen. Und da hat es dann irgendwie schon ein bisschen geklingelt bei mir. Und dann habe ich gedacht, ich warte hier gar nicht lang rum. Ich fahre zu meiner Tierärztin. Ich muss sagen, mit der Tierärztin bin ich befreundet, schon seit 25 Jahren. Und ich kann da jederzeit hinkommen. Also ich hatte die kurz angeschrieben, hat gleich gesagt, komm vorbei. So. Dann habe ich ihr, dann wollte sie alles Mögliche wissen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin der Meinung, der Hund hat Bauchschmerzen. Ja, das ist das Einzige, was ich mir irgendwie erklären kann. Und da hat die den Bauch abgetastet und der hatte tatsächlich so eine Abwehrspannung. Also sie sagt, es ist auf jeden Fall irgendwas mit dem Bauch.
Scheiße.
Und jetzt muss man wirklich dazu sagen, also erstens ist Mika einfach nicht nur der niedlichste, sondern auch der liebste Hund der Welt. Und zweitens hat der natürlich beim Tierarzt, da gibt es ja Videos von mir, wie ich das aufgebaut habe, noch nie was Unangenehmes erfahren. Und drittens schon mal gar nicht von mir. Also unangenehm im Sinne von ihm irgendwas einflößen oder ihn stark festhalten, dass er, auch wenn er weg will und so. Ja, und da hast du echt
Nee.
Gemerkt, Klein Mika wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Und dann hat sie ja, wir müssen auf jeden Fall röntgen.
Oh.
Und da durfte ich natürlich mit und habe ihm den Kopf gehalten. Aber da musste er unfassbar still liegen. Ne? Das kennt man ja beim Röntgen. Alternative wäre Narkose gewesen. Und das ist eigentlich nicht wirklich in Frage gekommen. Sie hat auch gesagt, das geht schon irgendwie. Ja, und dann haben wir den geröntgt. Und dann haben wir gesehen, also, das hast du selbst als Laie, hast du gedacht, was ist denn da in diesem Magen und vor allen Dingen in diesem Darm los? Also du hast halt eine angestaute Kot gesehen und Gas im Magen. Ach so, ich muss noch dazu sagen, dass an dem Tag, wo ich mich entschlossen habe, zum Tierarzt zu fahren, habe ich, es war zu krass, weil ich hatte den vor ein paar Tagen entwurmt und dann sehe ich diesen Kot und sehe diese weißen Dinger da drin, denke aber, Alter, das sind Wurmeier. Ja, und dann habe ich noch, bevor ich hingefahren bin, habe ich der Tierärztin ein Bild geschickt von dem Kot und die sagt, Anita, das, so sehen die nicht aus, das sieht aus wie Grieß, hat der Grieß gefressen, auf einmal hat es geklingelt bei mir, ne? Diese weißen Kügelchen, also offensichtlich hat er sich doch, hat er irgendwas von diesen weißen Kügelchen gefressen, die kamen auf jeden Fall wieder hinten raus. So. Das heißt, vermutlich ist das von diesen scheiß weißen Kügelchen, die haben irgendwie den Kot verdickt, frag mich nicht. So. Und dann ging es richtig los, ja. Dann haben die dem gestern, warte mal, zwei Sachen übers Maul eingeflößt, zwei Spritzen und dann haben sie mir noch was mit nach Hause gegeben. Zum Einflößen. Ich sage dir, dieser Hund war durch. Der hat mich angeguckt, ey. Oh, wie, also weißt du, ich meine, ich habe das ja an anderer Stelle schon öfter gesagt, wie sehr mir dieser Hund ans Herz gewachsen ist, ja. Aber ich bin auch so unfassbar verwöhnt, war nämlich, ich war meinen ganzen Hunden, bis auf Kismi, war ich zum Impfen beim Tierarzt, weißt du, was ich meine? Und
Ja,
jetzt ist
glaube
der noch so klein und halt so niedlich, ja.
ich.
Und das zu sehen, wie er da, das war, also auf der einen Seite war es schlimm zu sehen, irgendwie, was für Probleme der damit hat. Hat sich erwähnt, dass er noch einen Einlauf gekriegt hat. Ja,
Nee,
ja, den
Einlauf
hat er auch
hat's,
noch
glaube ich, nicht
gekriegt
gesagt.
gestern. Und auf der anderen Seite, weißt du, zu sehen, wie dieser Hund in diesen 9 Monaten so ein Vertrauen zu mir entwickelt hat. Also du hast dem an den Augen das Warum angesehen. Warum macht ihr das? Ja, aber gleichzeitig dieses, ich habe keine Ahnung warum, aber du bist da und wenn du da bist, wird es schon richtig sein.
Oh,
Ja.
wie süß ist denn das?
So, und
Oh.
dann sind wir direkt da auf so eine Wiese gegangen gestern und dann hat er ein Kackerhäufchen gemacht und ja, das hat er dann heute Nacht nochmal gemacht. Und ich musste ihm aber leider gestern halt noch was von diesem Zeug da gegen, ach was weiß ich, gegen was, gegen Bauchschmerzen, glaube ich, war das, oder damit sich das eher auflöst, ne, genau, damit sich das eher auflöst, nochmal ins Maul spritzen, das war schon echt, das war nicht schön. Also mein Mann hat ihn dann festgehalten und ich habe halt so schnell gemacht, wie ich konnte, dass er das hinter sich hat. So, und dann hatten wir ausgemacht, dass ich heute nochmal komme, weil sie auf jeden Fall nochmal röntgen wollte, zur Sicherheit. Ich meine, da steht ja immer noch irgendwie die, ne, Darmverschluss hätte ja auch irgendwie sein können. Ja, dann hätte man den Hund sofort operieren müssen. Und ich sollte ihn halt beobachten und jetzt, sobald er anfängt zu kotzen, sofort mich anrufen, dann komme ich vorbei. Ja. Und Ja, und dann musste er heute wieder hin. Ey, was eine Story. Bin sehr froh, dass ich sie jetzt mal erzählen kann, muss ich sagen. So, pass acht. Also, wir steigen da aus dem, ich habe ihn vorne im Auto mitgenommen, damit er ruhiger ist. Und dann habe ich ihn so ein bisschen, wie ich das so mache, ne? Ich mache dann ja schnell sehr viel Halligalli, weil ne, je mehr Halligalli du machst, umso schneller wird das, was davor passiert ist, vergessen. Also komme ich da mit ein bisschen Halligalli und guter Stimmung, komme ich in die Praxis rein. Und da geht es so geradeaus und dann um die Ecke zur Anmeldung. Und ich komme geradeaus da rein, der Hund Gott sei Dank auf der linken, also auf der abgewandten Seite neben mir, schießt ein Aussie auf uns zu. Der hatte eindeutige Absichten, ja. Und Frauchen war ein bisschen unvorbereitet, dass da jetzt irgendwas um die Ecke kommt und so. Also habe ich die kleine Mika da irgendwie halt seitlich so weggeschoben, dass ich von dem Hund wegkomme. Und jetzt kommt das Krasse. In der Sekunde sage ich dir, Jules, der hat alles Fell abgeschmissen, was ging. Und das ist ja, also wenn die anfangen, Fell wegzuschmeißen, ne, da hast du dann die weißen Haare hast du auf den schwarzen gesehen und die schwarzen Haare auf dem weißen Teil vom Hund. Wenn die anfangen, Fell wegzuschmeißen, dann ist aber richtig, richtig Stress, ne? So. Und dann bin ich mit ihm in den, wie nennt man das, Warteraum, Wartezimmer, ins
Abzug.
Wartezimmer. Und das war, dieser Hund ist einfach so niedlich, ja. Der hatte echt maximalen Stress. Jetzt habe ich den da mit Halligalli irgendwie reingeführt. Und das Erste, was passiert ist, irgendwie ihm knallt so ein Aussie ins Gesicht, ja. Und dann hat er sich so, musst dir vorstellen, ich habe mich hingesetzt. Und dann hat er sich so vor mich gesetzt, dass er seinen Kopf in meinem Schoß vergraben hat.
Oh
Nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, ist es auch nicht da. Naja, und wir mussten nicht lange warten. Ich habe ihm dann das ganze Fell runtergestreichelt und so weiter und dachte mir, oh, ey, hoffentlich kommt da jetzt heute nicht mehr viel, weil der Hund war durch. Ja, und dann haben wir nochmal gerönscht. Es sieht viel besser aus jetzt, also viel, viel besser. Es hat jedenfalls die ganzen Maßnahmen auf jeden Fall was gebracht.
sehr gut.
Nichtsdestotrotz musste er halt nochmal zwei Spritzen kriegen, nochmal einen Einlauf und so weiter. Ja, und so, jetzt habe ich ihn mit nach Hause genommen. Da war er wie gestern auch. Der war so gestern nach der Aktion beim Tierarzt, war der war komplett durch. Der wollte gar nichts mehr. Und heute ist es schon ein bisschen besser. Und vor allen Dingen, was man merkt, er hat Hunger. Also,
Sehr gut, das ist immer ein gutes
das
Zeichen.
ist ein wirklich gutes Zeichen. Ja, da habe ich mir schon wirklich Sorgen gemacht, weil er da ja 2 Tage dann irgendwie nicht so richtig fressen wollte. Ja. Ja, so ist das. Das war mein anti-niedlich Moment und irgendwie dann doch wieder total niedlich, ja. Und jetzt irgendwie, ich bin, warte, was immer jetzt 1 Uhr von vor 1,5 Stunden bin ich nach Hause gekommen und dann hat er eine halbe Stunde so gebraucht, um sich ein bisschen zu erholen. Und jetzt ist er wieder da, wo ich bin und liegt hier
Yeah.
und schläft
So schön.
und ist weg. Ja. Also, aber das war schon, also ich muss echt sagen, ich bin ja diese wirklich ja so eine Weichwurst geworden mit diesem Hund, dass ich merke das ja und viele sagen ja, ist ja auch gut so, dass du jetzt so, ne, vielleicht ein bisschen weicher bist und nicht mehr so ganz hart und so, aber das ist schon, also das sind echt Gefühle, die kenne ich nicht. Die kenne ich so nicht. Ich kenne ganz viele Gefühle, die ich Hunden gegenüber habe, aber das, kenne ich nicht, das kenne ich so einfach nicht. Das ist, mein Herz zerschmilzt. Das ist wirklich so.
Erzähl bitte mal,
Naja.
weil ich so lieb, wenn du das sagst, aber sag mal bitte, wie deine Beziehung zum Rudi ist und wie die zu Mika ist.
Ja, also erstens ganz wichtig, die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Der Rudi und ich, das ist so eine alte, tiefe Liebe, wo man sich so blind, also da, ich glaube, wir können in 2 Räumen sein und irgendwas denken, was der andere tun soll, und es würde passieren. Also das ist eine Verbindung auf einer Ebene, da hat es keine Worte für, wirklich. Und das ist deswegen auch nicht vergleichbar mit Mika. Mit Mika sage ich immer, zumindest Stand jetzt, ist es auch immer noch so, in diesen Hund bin ich verknallt. Das ist für mich ein Riesenunterschied, ja. Ich kann, ob ich in einen Typen verknallt bin oder ob ich ihn liebe, das ist ein Riesenunterschied. Und das, was ich zwischen Mika und mir ist, das ist das, was am Anfang zwischen meinem Mann und mir war und vermutlich zwischen deinem Mann und dir auch. Also diese Schmetterlinge im Bauch und dieses, ja, das Verliebtheit halt. Das ist keine tiefe alte Liebe. Und wir kennen uns auch noch nicht in- und auswendig. Das braucht man aber auch im Moment gar nicht. Aber das ist so ein verknallt. Ich bin verknallt. Einfach verknallt.
Es ist so
Und ich
schön,
weiß,
ich
dass
finde.
mir die Züchterin, die Anja, die hat mir erst später erzählt, die hat gesagt, am Anfang, ich war da ja, ich glaube, 4 oder 5 Mal. Am Anfang hätte sie sich echt Gedanken darüber gemacht, ob ich in der Lage bin, mich emotional auf diesen Hund einzulassen, weil ich ja so, so rational, strukturiert an diese Weltenauswahl gegangen bin, ne? Und hier ausgeschlossen habe und hier ausgeschlossen habe, und so weiter. Und das war alles sehr für sie gefühlt, sehr kopflastig. So. Und umso glücklicher ist sie jetzt natürlich, wenn ich sage, das hat gematcht, möchte ich meinen, ja. Und zwar so richtig, richtig.
Also
Aber ich.
ich kann ja Menschen auch gar nicht verstehen, die Welpen nicht unfassbar süß finden. Ich habe ja dann immer sofort Herzchen in den Augen, wenn ich so ein kleines Baby sehe. Oh.
Ja, aber das, was wir jetzt hier in dem Podcast immer so, ne, die Mika-Niedlichkeit, das kam alles erst, als ich ihn zu Hause hatte. Also das war, da habe ich ihn überhaupt. Bitte?
Ich weiß,
Ja.
deswegen sage ich es.
Ja. Na gut, wo wir bei diesen ganzen Herzenssachen sind, einmal kurz zur letzten Folge vielleicht. Also ich verspreche, liebe Zuhörer, ich verspreche euch, das wird keine Heulfolge. Ja, ihr müsst euch auch mal erholen. Ja, ihr könnt nicht jedes Mal Berge von Taschentüchern verbrauchen. Mit Sicherheit bei der letzten Folge war das der Fall. Also wenn selbst ich anfange zu heulen, da weißt du aber wirklich Bescheid. Und diese Folge ist mir auch unfassbar zu Herzen gegangen, weil ich meine, man darf eins nicht vergessen, Lailas Tod ist sehr lange her. Ja. Und das war natürlich für mein Leben einschneidend. Aber ich war auch wirklich froh, irgendwann im Laufe der Zeit dann, als ich das Gefühl hatte, ich habe dieses besondere Erlebnis verarbeitet. Ja. Weil es war ja, das ging ja so tief, das war unglaublich. Und die letzte Folge hat das auch nochmal so aufgewühlt, weißt du? So, ich weiß nicht, wie du mit sowas umgehst, aber wenn ich steck's dann irgendwann in so eine Schublade, weißt du, und ich weiß, wo der Schlüssel ist. Aber in der Regel mache ich sie nicht mehr auf. Und in der letzten Folge habe ich es halt gemacht, diese Schublade dann nochmal aufgemacht mit der ganzen Geschichte. Und ich habe mich ihr letztes Mal auch wirklich sehr, sehr nah gefühlt.
Ja, es ist so schön.
Ja.
Wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf, über traurige Dinge zu reden,
Ja. Jetzt
bitte.
erzählen wir die guten Sachen. Also, was ich heute gerne erzählen möchte, ist, dass wie bedeutend Laila für das Rudel war, das habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, viel, viel später erst bemerkt. Ja, weil wann war die Folge? Oh, weißt du noch, wo ich erzählt habe, wo sie die Neuankömmlinge, war das vor
Ist,
zwei
nee, nee, ist
Folgen?
glaube ich schon ein bisschen länger her. Folge
Naja,
neun,
jedenfalls also
zehn.
dann nochmal, ne, sie war ja diejenige, die Neuankömmlinge, ich wollte ja dann Hunde, ich wollte ja dann Bücherverbrennung, das Ganze bla bla. Und dann wollte ich nur noch Hunde beobachten und dann mussten natürlich mehr Hunde ins Haus und so. Und leider war im Prinzip diejenige, die bei Neuankömmlingen immer die Spielregeln aufgestellt, die Anfangsregeln, ja. Davon habe ich ja schon berichtet. Also die Neuen wurden von ihr meistens irgendwo an der Tür geparkt und danach hat sie dann, wenn das für sie okay war, hat sie dann auch die anderen Hunde geschickt zum Arbeiten, die anderen Rudelmitglieder und so. Darüber habe ich aber schon gesprochen. Und dass sie andere Hunde geschickt hat, ich meine, ich sage das so in so einem selbstverständlichen Satz, aber zur Zeit, wo ich noch im Konditionierungswahn war, wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Dass Hunde einander schicken, Aufgaben zu erledigen, das wusste ich nicht. Oder ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es auch nirgendwo gelesen. und wie nützlich dieses Wissen für uns heute ist, wenn es um die Führung eines Rudels geht, das weißt du. Ja, wenn es uns bei Rudelharmonie, bei dem Seminar Rudelharmonie gelingt, herauszufinden, wer das Rudel steuert, dann ist es am Ende fast egal, wie viele Hunde die Leute haben, weil wenn du diesen einen, manchmal sind es auch zwei, wenn diese ein, zwei, die das Rudel steuern, mit den Menschen kooperieren, dann muss man sich um die anderen fast gar nicht kümmern und muss die gar nicht korrigieren.
Ja.
Oder? Das haben wir wirklich oft.
Und ja, weil die Menschen ja meistens den Hund korrigieren wollen oder das auch tun, der am auffälligsten ist. Aber der ist ja letztendlich nur der Depp vom Dienst, der die Aufträge ausführt.
Ja, genau. Und das, ne, also das mittlerweile, Gott, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre wir dieses Seminar schon geben, wissen wir das zu 100%, ja. Meistens der ruhigste, ne? Der unauffälligste. Ja. Der, wo der Mensch, der macht gar keine Probleme. Das ist der, der steuert. Und zwar mit Blicken, die du als Mensch, wenn du nicht wirklich gut deinen Hund lesen kannst, teilweise gar nicht siehst. Zumindest nicht, wenn du nicht drauf achtest und wenn nicht einer wie wir um die Ecke kommt und sagt, guck mal, das und das. Und da, ich weiß, wie oft die Leute Bauklötze gestaunt haben. Naja, jedenfalls innerhalb des Rudels hat Laila ja auch Aufgaben gehabt oder hat sie sich gesucht. Und zwar, also eine der Dinge war, ich hatte ja immer intakte Rüden und Hündinnen. Und das kann in so einem kleinen Häuschen, wie ich das damals hatte, wirklich eine Herausforderung sein, ja. Und ich hatte aber das Glück zum einen, dass mein Collie Rüde tatsächlich, also der wusste genau, wann sich's lohnt. Der war total uninteressiert an der Läufigkeit an sich. Der ist nur wach geworden, wenn die in die Stehtage gekommen sind, ja. Und ich hatte halt das Glück, dass Laila sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, mir diese Stehtage zu melden. Das heißt, sobald sich ein Rüde mit eindeutigen Absichten einer Hündin genähert hat, ja, dann gab es so einen einzigen, aber sehr lauten Wuffer, den ich überall im Haus und im Garten gehört habe. Dazu ist sie nicht mal aufgestanden. Also sobald und wo die hat nicht gewartet, bis einer gerammelt hat, weil sonst wäre es nicht so hilfreich gewesen für mich. Nee, frag mich nicht, wonach die das ausgemacht hat. Zumal sich ein Rüde mit Absicht einer Hündin genähert hat, dann knallte die ein Beller raus, dass das ganze Haus gebebt hat, ja. Und ich nehme an, dass Laila das sicherlich amüsant fand, zu sehen, wie ich dann augenblicklich, egal wo ich war, angerannt komme und dann die Liebenden getrennt habe. Und das war dann auch, also nach diesem ersten Wuffer gab es sofort Kindergitter überall. Da habe ich auch nicht mehr lang nachgefragt, ob ich denke, dass die in Stehtagen so. Ich habe mich in Bezug auf diese Läufigkeitsgeschichten und Rüden und so immer unheimlich auch mein Bauchgefühl verlassen. Und ich habe nie ungewollt Welpen gehabt. Also so falsch kann das, denke ich, nicht gewesen sein. Und spätestens, wenn der Beller kam, habe ich gesagt, alles klar, ja, wurde das ganze Haus umgebaut. Und ich denke, Laila war auch sehr zufrieden, wie ich so als ihr Lakai funktioniert habe. Ich glaube, ich habe sehr oft Dinge getan, wo Laila gesagt hat, mach das mal. Und dann habe ich einfach das nicht hinterfragt, sondern gesagt, wenn du das sagst, dann mache ich das so. So. Und nach Lailas Tod war ich natürlich gespannt, wer jetzt diese Aufgabe im Rudel übernehmen wird. Also nicht das mit den Läufigkeiten, sondern dieses, was die Neuankömmlinge angehen. Mhm. Ja, wer macht das jetzt? Sie ist ja nicht mehr da.
Kurz nochmal für mich zur Hilfe oder vielleicht auch für die Zuhörer. Wie viele eigene Hunde hattest du oder welche eigenen Hunde hattest du zu dem Zeitpunkt?
Zu diesem Zeitpunkt müssten es sieben.
Sieben?
Sieben, ja. Lass mich kurz zählen. Also, der Collie, die Kiss Me, der Jasper, die Lilly, da war leider noch mit dabei, fünf. Einen weiteren Mali, da wird es eine extra Folge zu geben. Sechs. Ich habe irgendjemanden vergessen. Das ist ja so peinlich. Lilly hat schon, nee, sieben. Der Mali. Vielleicht waren es auch nur sechs, aber ich. Nee, es waren eigentlich sechs, wo der Mali das. Also sechs oder sieben. Ja. Eigene
Lass
Hunde.
uns da die nächste Folge mal über dein bestehendes Rudel zu dem Zeitpunkt reden. Ich glaube,
Ja.
das ist auch spannend, weil ich
Ja.
Jasper zum Beispiel habe ich noch nicht, also im Podcast noch nicht
Ja.
gehört.
Doch, doch. Den
Echt?
habe ich, doch, doch, den habe ich. Also, ich erzähle ja auch gleich was zu Lilly. Also, das Ding ist das, Jules, das, Jasper und Lilly waren Michas Hunde. Also, jetzt aus meiner
Ah,
heutigen Welt
ja.
heraus würde ich sagen, das waren seine Hunde. Das waren natürlich zum Zeitpunkt, als wir zusammen waren, unsere Hunde. Und
Verstehe.
gehörten natürlich zu unserem Rudel. Ja, so. Von daher, aber da kommt noch was. Also da erzähle ich noch was detaillierter dazu, weil dieser zweite Mali, das war auch sein Hund und da gibt es auch wirklich spannende Geschichten zu.
Okay.
Na jedenfalls, und da kommen wir auch gleich, nämlich zu Lilly. Das war diese Budenko-Mix-Hündin, ja immer als Husky-Hündin verkauft. Das war die, vielleicht erinnerst du dich noch, wo ich erzählt habe, dass ich das eine Zeit gab, wo ich Hunde in Ausbildung genommen habe und
Ja.
eigentlich nur für ältere Menschen. Und da gab es diese reiche Dame aus Bad Homburg, die mich überredet hat. Erinnerst du dich noch an die Geschichte?
Wo der Hund so
Genau, und das
aggressiv
war, und
war
das
bei
ist
dir, ja.
die Lilly, die ist bei uns dann ja hängen geblieben. Genau, und das Ding war, jetzt war ich natürlich jahrelang Laila und ihre Vorgehensweise gewöhnt. Ja, sodass ich am Anfang, also ich hätte fast übersehen, was sie da eigentlich tut. Weil da wurde niemand an der Tür geparkt. Und wenn der Neuankömmling, also es war gar nicht ihre Vorgehensweise, das war gar nicht ihre Strategie, ja. Und wenn der Neue langsam und vorsichtig ins Wohnzimmer, das war direkt an den Flur angeschlossen, ohne Tür, vorsichtig reinkam, passierte auch mal einfach rein gar nichts. Aber wehe, wenn nicht. So, und jetzt musst du wissen, das war alles zu einer Zeit, wo sich das Thema Rollen im Rudel gerade entwickelte. Also, wir wussten schon einiges. Einiges waren wir noch am Überprüfen und einiges wussten wir eben noch nicht. Also das entwickelte sich und ich erahnte auch grob schon, dass man eine Unterscheidung machen muss in körperliche und nicht körperliche Hunde, also in extro- und introvertierte Hunde. Und mir war auch klar, dass Hunde ganz allgemein, also jetzt unabhängig, wer das ist, unterschiedliche Führungskompetenzen haben oder eben auch nicht. Und Lilly war halt kein körperlicher Hund. Aber sie lehrte mich eine der wichtigsten Kompetenzen in der Hundeerziehung, die ich auch später in das HTS-Konzept aufgenommen habe. Und zwar Beharrlichkeit. Beharrlichkeit. Das heißt, bewegte sich der Neuankömmling zu schnell, schränkte sie den ein, indem sie ihm immer wieder den Weg abgeschnitten hat und sich immer wieder quergestellt hat. Heute, aus heutiger Sicht, ja, weiß ich, dass das ihr Weg war bei introvertierten Hunden. Also da hat sie wirklich über diesen Schulterblick und so weiter, so hat sie das gemacht. Kam aber ein Extrovertierter rein, hat sie das Gleiche gemacht, nur in Kombination mit Knurren und Zähnefletschen. Ja, das ist das, wo wir ja heute noch sagen, ne? Wenn du Extro und Intro aufeinandertreffen lässt, wobei sie da sehr speziell war, da komme ich gleich noch zu, fangen die im schlimmsten Fall an, über ihre Kompetenzen zu gehen. Ja, so. Und das hat die nicht gemacht. Das war nämlich genau die Selektion in Beharrlichkeit. Die ist nicht über ihre Kompetenz gegangen und hat dem körperlich als reingebrezelt. Die ist stumpf dran geblieben. Einfach immer wieder Weg abschneiden, angucken, anfixieren, knurren, Zähne fletschen. Und wenn der Neuankömmling viele Fragen hatte, dann konnte das auch mal 20 Minuten dauern. Und das Besondere an diesem Hund war aber, dass die nie grob geworden ist, dass die sich nie gesteigert hat. die ist einfach mit den ihr, also den Mitteln, die sie zur Verfügung hatte, ist die dran geblieben. Die hat einfach nicht aufgegeben. Ja. Wie so ein Pestpickel. Ja. Und die hat auch diese Aufgabe nie aufgegeben. Und die hat auch nicht andere Hunde geschickt. Nee, das hat die schön alles selber gemacht. Ja. Und das, also schade, gibt es keine Videoaufnahmen von damals. Mhm. Weil das ist ein bisschen, sehen wir das, macht das die Lassie, ne? Unsere Kolleginnen von der Ellie. Das war aber die Lilly war noch diffiziler. Also die hat gar nicht so sehr ausgepackt. Die lässt die kann ja richtig auspacken, ja?
Ja.
Aber die macht es ja auch in der Regel ohne Körperlichkeit, sondern nur mit Knurren und Zähnefletschen vertreibt sie den anderen, um ihre Individualdistanz eingehalten wird. Und die war stumm. Die hat einfach nicht aufgehört. Und es gibt ja, das wissen wir also an alle Besitzer extrovertierter Hunde, ja, die haben viele Fragen und sagen immer wieder ja, aber. Und ihre Antwort war immer gleich. Und ich würde mir so wünschen, Menschen könnten sein wie sie. Ja, introvertierte Menschen könnten sein wie sie. Mhm. Ja. Und das war alles so anders als bei Leila. Also Leila hatte unglaubliche Antennen für die Energie des anderen Hundes, sodass sie eigentlich fast immer mit einer Korrektur begann. Ne, das war dieses Parken. Und das war kurz und zu keinem Zweifel Anlass geben. Und zwar mal körperlich, mal körpersprachlich. Mhm. Ja, also ganz anderes Repertoire. Aber Lilly hat erst beobachtet und dann ist sie stumm dran geblieben, bis sie ihr Ziel war, Einflussnahme auf die Energie des anderen. Ja, deswegen hat die auch so gut wie nichts gemacht, wenn einer ruhig reingekommen ist. Lala hat alle eingenordet, weil ihr scheißegal, ob der ruhig war oder nicht. Lilly nicht. Wenn der ruhig war, dann hat die gar keine Energie verschwendet. Ja. Und die wollte die Energie des anderen regulieren, also Energiesteuerung, unser Führungsmerkmal, Energiesteuerung. Das war ihr wichtig. Und und ich habe nie beobachten können, dass sie ihr Ziel nicht erreicht hat. Oder dass
das
sie
ist halt krass. Das finde ich halt krass, ja.
Ja,
und das beweist ja einfach nur, dass man dranbleiben muss. Egal, ob man jetzt, also das ist ja das auch, was wir Kunden sagen, wenn die sich mit der Körpersprache ein bisschen schwer tun, das gibt es ja durchaus auch, dass sie es dann über die Beharrlichkeit lösen.
Ja, ganz genau. Und dass wir das wissen und lehren, das haben wir diesem Hund zu verdanken. Ja.
Das ist spannend.
Das ist spannend. Ja. Und das ist so eine super, wirklich super Nachricht an all die, und das, wir kennen das aus der Vorstellungsrunde, ja, an alle die, die das Gefühl haben, nicht genug Energie für den eigenen Hund zu haben. Ne? Mhm. Wenn die so sehr energetische Hunde haben. Und wir den sagen, ne, korrigier auf Level 10 und so, dann, die tun sich schwer, und das sagen die ja auch oft, ne, die sagen, wie viel Energie soll ich denn haben? Also viel Energie habe ich nicht. Ich habe die Energie nicht, die mein Hund hat, ja. Und die gute Nachricht ist, ja, also wäre schön, das ist wieder individuelle Vorgehensweise. Ich bin mehr so der Leila-Typ, ja. Ich klatsche da mal so eine Korrektur an, dass wir keine Fragen mehr erörtern müssen. Ja, aber das bin ich als Menschentyp. Und wenn du nicht so ein Menschentyp bist, ist das aber überhaupt nicht schlimm. Dann sei halt so eine Lilly. Dann sei, du musst einfach nur beharrlich dranbleiben. Einfach nicht aufhören. Hör einfach nicht auf. Und weißt du, ich meine, hier bei Erlebe deinen Hund, bei mir zu Hause, machen wir ja ganz viel im Freilauf, im Garten. Mhm. Und wir hatten es auch jetzt wieder beim letzten Mal. Und dann machen wir oft Hundeverhalten, dass man die Hunde untereinander anschaut und so. Und dann habe ich Mika laufen lassen mit einem Dudel im gleichen Alter.
Mhm. Das war spannend, oder?
Oi, Halleluja, du. Also selbst Mika, der ja wirklich eigentlich nicht um ein Laufspiel verlegen ist, weil er der Meinung sowieso ist, er ist schneller als alle anderen. Selbst der hat relativ schnell, hast du gesehen, dass der gesagt hat, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht von dir durch den ganzen Garten gejagt werden. Und sind wir natürlich eingeschritten, oder in dem Fall ich eingeschritten. Und wir sagen ja, auf eingezäuntem Gelände, und wenn der Hund die HTS-Arbeit schon kennt, dass das eben ein Moment ist, wo du zunächst einmal das Verhalten deines Hundes, in dem Fall des Dudels, abbrechen musst. Ja. Und dann ihn erst wieder im Prinzip in die Kooperation mit dir holen kannst. So. Und das macht man, wenn der Hund die HTS-Arbeit schon kennt, mit diesem langgezogenen Gelb. Das heißt, man läuft nicht dem Hund hinterher, aber man läuft parallel zum Hund, und dann nimmt man dieses langgezogene St. Ja, aber also ja, natürlich mit entsprechender Körpersprache dazu. Und du hörst im Prinzip erst auf, wenn der Hund die Gangart wechselt. Und in unserem Fall war das Ziel, aus dem gestreckten Galopp in den Trab zu kriegen. Ja. Und jetzt haben wir 1500 Meter Quadratmeter Grundstück. So. Und also frag nicht, Jules, 15 Minuten
Ach, krass.
war ich hinter diesem Hund hinterher. Muss ehrlich sagen, dass ich mir dann als Verstärkung die Leine genommen habe, um die noch hinterher zu schmeißen. Das habe ich nur gemacht, weil es um meinen Hund ging. Ja, weil der quasi der andere Part war, der dann nur noch raus wollte aus der Situation. 15 Minuten. Und während dieser 15 Minuten, immer wenn ich da bei den Leuten vorbeigelaufen bin, vorne an der Terrasse, habe ich denen gesagt, seht ihr, und das ist Leben. Das ist Leben. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert, wenn man dranbleibt. Und glaub mir, also nach 10 Minuten standen schon die Trainer parat, ne? Nach dem Motto, brauchst du Hilfe? Ich sage, nee, ich bringe das Ding zu Ende aus Prinzip. Ja, und da hatte ich ja noch einen kaputten Fuß. Also ich bin da mit meinem Klumpfuß über die Wiese gelaufen, ja. Und nach 15 Minuten war gut.
Sehr gut,
Und
sehr, sehr
dann,
gut.
ja. Und das war nichts anderes hätte Lilly gemacht. Und zwar stumpf, ich habe mich nicht gesteigert, ich bin nicht wütend geworden, ich habe mich nicht hilflos gefühlt, ich war nicht verzweifelt, meine Kondition hat ausgereicht, und so weiter, ja. Und beim nächsten Mal, als wir haben das am nächsten Tag nochmal wiederholt, da waren es nur noch 5 Minuten. Also
Sehr
natürlich
gut.
nicht nochmal mit Mika, aber da waren es nur 5 Minuten. Da hat er, ach so, ja, jetzt weiß ich, was ihr meint, ja. Und je öfter, und Beharrlichkeit, wirklich, liebe Leute da draußen, wenn ihr nichts versteht von HTS, ihr müsst nicht HTS machen, ist egal, was ihr macht, aber Beharrlichkeit bringt euch immer ans Ziel. Beharrlichkeit bedeutet, du willst etwas vom Hund oder du willst, dass er etwas nicht tut. Und der Weg dahin ist, dass du beharrlich dranbleibst an deiner Vorgehensweise. Und zwar so lange, bis das Ziel, was du hast, dein persönliches Ziel, erreicht ist. Vorher hörst du einfach nicht auf. Weil mittlerweile aus der heutigen Sicht, wo wir ja wissen, die Mehrzahl der Hunde da draußen ist introvertiert, auch wenn die Leute immer denken, die Hunde werden extrovertiert. Wir wissen ja, die Mehrheit, die zu uns kommt in die Hundeschule, sind introvertiert. Die könntest du wunderbar alle mit Beharrlichkeit arbeiten. Unterschiedlich lang brauchst du langen Atem. Klar, das sind Hunde unterschiedlich, aber das wäre möglich. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist so einfach. Weißt du, ich habe ja hier, ich habe bei Lebe dein Hund ja wirklich immer die Möglichkeit, die Leute wirklich ganz, ganz anders zu beobachten. Weil das ist hier privat. Das ist bei uns zu Hause. Das ist ein ganz anderer Rahmen. Die fühlen sich nicht als Kunden. Ja. Und es fängt mit so lätschigen Sachen an wie Sitz. Ja. Da
Was
bin
meinst du
einem Hund,
damit?
glaube ich, nur Sitz gearbeitet, weil ich klar machen wollte, was Beharrlichkeit ist. Weil erstmal hat es unheimlich viel Körpersprache und Schulmeisterfinger und so gebraucht, bis der sich hingesetzt hat, egal. Aber dieses, ich stehe auf, wann ich will.
Ich
Hallo?
muss gerade lachen wegen dem Schulmeisterfinger.
Ja, das ist der Schulmeister. Kennst du den Schulmeisterfinger? Das ist jetzt, boah,
Ja.
jetzt ich kretze, wenn ich das sehe, echt. Und warum hat er das dann immer wieder so gezeigt? Weil er einen Menschen hat, der das zulässt, der nicht dranbleibt. So, und dann haben wir ganz einfach, wie ich ja wirklich, ich komme voll ab vom Thema, egal, wie ich ja wahnsinnig gerne arbeite, wenn man schon Hörzeichen benutzt, arbeite ich ja über Hörzeichenwiederholung. Das, und zwar nicht, ich warte, bis der aufsteht und sagt, dann noch mal Sitz, weil dann kannst du, wirst du in 20 Jahren noch keinen Sitz haben. Sondern ich sage dem Sitz und nach 3 Sekunden, obwohl er sitzt, sage ich wieder Sitz und wieder Sitz und wieder Sitz. Das heißt, ich erinnere ihn daran und ich helfe ihm damit auch. Ja, ich erinnere ihn daran, dass Sitzen immer noch angesagt ist. Alternativ Platz, steh, such dir was aus. Ja, davon bin ich ein großer Freund. Und da muss man drin bleiben. Einfach dran bleiben. Fertig. Ja, ganz einfach. Und nicht genervt sein.
Okay, warte. Nicht, dass jetzt
Bitte.
jemand denkt, du baust deinen Sitz so auf, indem du immer wieder das Sitz wiederholst. Es geht darum,
Gut,
dass
dass
der
du
Hund,
sagst, oh, ich bin schon wieder in einer anderen Welt. Nein, so baue ich das Sitzen natürlich nicht auf. Ja, so baue ich Sitzen bleiben auf. Also,
genau.
er kann schon sitzen. Also jetzt nicht da so, als auf einmal. Das ist wieder das andere Lieblingsthema. Menschen denken, Gott gegeben, Hunde kommen auf die Welt und können irgendwelche Hörzeichen. Das fasziniert mich echt. Obwohl ich aus der ganzen Konditionierungsschiene komplett raus bin, es fasziniert mich, wie diese, Entschuldigung, positiv bestärkende Szene es hinbringt, Hunden Hörzeichen nicht konfliktfrei beizubringen. Trotz aller geschmissenen Leckerchen ist das nicht konfliktfrei aufgebaut. Weder Sitz noch Platz, Abruf schon mal gar nicht. Aber das ist jetzt wirklich, wenn ich mich da, Jules, anfange reinzusteigern, da haben wir 3 Folgen in einer. Weil
Auf
jetzt können wir
keinen
aber echt mal machen. Wirklich,
Fall.
voll gerne.
Ja.
Voll gerne, das machen wir mal.
Wir
Ja?
machen mal eine
Ja.
Reinsteigerfolge.
Konditionierung, wie ich konditioniere, ja. Kann man aber auch sehen auf
Ja,
Netflix.
ich möchte es nur erklären, weil es gibt ja diese Klugscheißer unter
Ja.
uns in den Gruppen und so weiter. Es ist wirklich nur das Sitzen, also so baut man Sitzen bleiben auf. Nicht, dass sie jetzt denken und draußen rumrennen und erzählen, HTS lernt Sitz oder irgendwelche Kommandos, indem sie es einfach immer und immer und immer und immer wieder
Nein, nein.
wiederholen. Das geht nur darum, dass der Hund versteht, wenn man Sitz sagt, erinnert man ihn dran, dass Sitz immer noch gilt. Es geht nur um Sitzen bleiben.
Genau. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist deutlich geworden, war das echt ein Meilenstein. Also die Nummer, jetzt war Leila weg und jetzt ging das nächste Ding los, ja, wovon du übrigens nichts gesehen hast, solange Leila da war. Echt. Nichts. Lag die in der Ecke, die hatte mit nichts was zu tun, ja. Und wie gesagt, es ist eine gute Nachricht an all die Menschen, die sagen, ja, ich habe nicht so viel Energie vielleicht wie mein Hund, dann mach's halt über Beharrlichkeit. Ja, und das war eigentlich auch schon alles, was ich heute erzählen wollte. Also zum einen habe ich mich gefreut, mal eine ohne Taschentuch Folge aufzunehmen. Und das ist natürlich alles immer noch nicht fertig, aber wir wollten ja eh noch bis zum Jahr 3025 Podcasts aufnehmen. Kurzer Spoiler, das Ganze ging weiter noch. Und die Lailas Geist, möchte ich das so nennen, habe ich auch mit anderen Rudelhundehaltern gesprochen, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Dieser Geist von diesem Hund, der gegangen ist, der ist noch so 6 bis 8 Wochen schwebt der so irgendwie. Also das meine ich jetzt nicht esoterisch, sondern die Energie, ja, fürs Rudel, die Energie. Keine Ahnung, ob die so lange denken, die kommt wieder. Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Aber das ist im weiteren Verlauf später, sind ein paar Dinge in meinem eigenen Rudel richtig in die Hose gegangen. Da ist mir dann bewusst geworden, wie die Bedeutung und die Wichtigkeit eines Hundes wie Laila, ja, was eigentlich im Rudel passiert. Das war mir nicht vollumfänglich bewusst, als sie noch da war. Und dann erzähle ich auch von also wirklich, wirklich schlimmen Auseinandersetzungen, die ich hatte, rudelintern. Und irgendwann steht auch noch auf meiner Agenda für den Podcast, dass wir endlich mal über die DVDs und die Anfänge der DVDs mal sprechen, aber.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, weil die erste DVD, die du aufgenommen hast, da kommen wir ja noch in Gänze dazu, aber ich will es jetzt einfach nochmal
Ja.
wissen, ist ja Longieren, richtig?
Ja.
Genau. Und dann kam aber relativ zeitnah eigentlich Rudelharmonie, oder?
Nee.
Okay.
Danach kam Hundehalterschulung.
Weil, worauf ich hinaus wollte, auf der Rudelharmonie-DVD, ich will nur sagen, wir haben uns ja da auch weiterentwickelt. Also das war
Ja.
ja nicht das Ende der Fahnenstange,
Einschätzung.
sagen ist genau die Einschätzung und die Rollen im Rudel, die haben sich ja wirklich nochmal weiterentwickelt, als auf der DVD zu sehen.
Ja, genau. Genau, das habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Also, okay, das spoilern wir jetzt auch mal für irgendeine Folge, wann auch immer ich von Rudel habe jetzt. Also der Anfang der Rollen im Rudel war ja eine Idee. Und zwar, nein, es waren zwei Ideen, von denen ich beide nicht wusste, ob sie funktionieren am Anfang. Die Idee Nummer eins war, es ist einfach so, dass du in der Psychologie der Gruppendynamik beim Menschen, dass man dazu gibt es Studien, also was passiert, ich nehme sieben Leute, ich schmeiße sie in einen Raum, ich mache die Tür zu. Was passiert, ich schmeiße Leute in einen Raum, sieben Leute in einen Raum oder acht Leute in einen Raum, ich gebe ihnen eine Aufgabe, mache die Tür zu. Also und so weiter, ne? Was passiert da? Und dort wurde damals eben festgestellt, dass bestimmte Menschentypen, heute gibt es das Modell, wie heißt das bei der Christel Löffler, das DISC-Modell, nichts anderes, alles die gleiche Chose, ja. Immer nur weiterentwickelt und andere Begriffe oder die Tiere bei Tobias Beck, ne, was wir ja auch im Team gemacht haben, so alles das Gleiche. Jedenfalls hat man eben festgestellt, dass da bestimmte Dinge passieren. Und das, was mich interessiert hat, war, ob das auch bei Hunden passiert. Also, ne, wir nehmen bekannte oder unbekannte Hunde, je nachdem, wir schmeißen die zusammen, in einem bestimmten Areal. Wie groß muss das sein? Wusste ich damals alles nicht. Und so weiter, was passiert da? So, was passiert, wenn ich jetzt, und jetzt schätze ich die Gruppe ein, aha, alles klar, was passiert denn, wenn ich diesen Typ mit diesem Typ zusammenwerfe? Ja, woran erkenne ich, dass ich richtig liege und woran falsch? Also alles Dinge, die heute selbstverständlich sind, ja, wo ich heute sage, ein reicher Erfahrungsschatz. Aber Rudelharmonie, da hast du quasi den Anfang, da hast du diese grundsätzliche Idee. Kannst du dort mit informeller Führer, hieß es damals noch, kannst erkennen. Damals war aber, und das hatte ich ja eben erzählt, ich ahnte schon, dass an dem System was nicht stimmt. Ja, und was auf der Rudelharmonie noch nicht drauf ist, was wir aber heute machen, ist diese Unterscheidung in Extro und Intro. Und die Entdeckung, dass quasi diese Extro- und Intro-Gruppen unterschiedliche Anführer haben und unterschiedliche Anführer brauchen, was übrigens bei uns Menschen noch so ist.
Ja,
Ja.
weil ich habe das, gut, ich kam ja irgendwann ins Team dann auch und so. Ach, lustig, ich muss dir was Lustiges erzählen.
Lustig ist gut.
Am Freitag war ich dran mit dem Teamfreitag, beziehungsweise hatte ich mich gemeldet und habe einfach worüber habe ich denn geschrieben, um Gottes Willen?
Ich habe es gelesen und auch schon wieder vergessen.
Ja, so auf die Art, dass man eben glücklich sein soll mit den Hunden, die man hat, und dass man sich quasi also einfach mal glücklich schätzen soll, so auf gut Deutsch.
Ja.
Und da hat eine Kundin geschrieben, ja, also sie hört auch den Podcast und an meiner Stimme hätte sie mich auf der DVD-Rudelharmonie
Ah
erkannt.
ja, das habe ich gelesen. Aber da warst du ja gar nicht dabei.
Gar
Das
nicht,
war ja vor deiner Zeit.
da war mir HTS noch komplett fremd, also so komplett fremd.
Ja.
Ja, nee, auf jeden Fall habe ich ja irgendwann, als mir HTS dann nicht mehr fremd war, da war ich glaube ich schon im Team oder so und habe mir dann die DVD-Rudelharmonie gekauft und hatte aber auch schon auf einem Seminar teilgenommen, damals noch als Kassi, also als Trainerassistent. Und
Ja.
ich habe mir das so angeschaut und habe mir gedacht, hä? Das ist doch jetzt gar nicht mehr so. Also.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum mein Mann hier wie die Pest hinter mir ist. Das ist ja die große Freiheit. Nochmal drehen, also die ganzen alten Filme nochmal drehen. Und das ist genau der Grund, den du nennst. Also es ist einfach nicht mehr Stand der Dinge. Ich würde aber nicht sagen, es ist grundsätzlich falsch. Es
Nee,
ist
es
halt
ist nur
einfach,
anders.
es ist einfach HTS an einer anderen Stelle.
Ja,
Ja.
ja.
Und Was ich aber kurz noch zum Schluss erzählen kann, weil dann haben wir vielleicht einen Aufhänger, dass wir irgendwann mit der DVD weitermachen. Ich mag kurz erzählen noch, weil mir das gerade eingefallen ist, wie es zu der DVD überhaupt kam, Longieren. Weil das eine ist, sind die Inhalte, da, das ist eine längere Geschichte, wie ich zum Longieren kam und so weiter. Aber du, also kennst du das, wenn so über 1000 Ecken irgendwer kennt irgendwen irgendwie so. Und so war das. Also eine Kundin, damalige Kundin von mir, kannte eine andere, die hat mit Pferden und Hunden so, wie nennt man das, so Trickzeug gemacht. Also mit Pferd und Hund gleichzeitig. Und es war eine Truppe, ich glaube, von 6 Leuten oder so. Und so. Und diese meine Kundin hat der von mir erzählt und vom Longieren erzählt und bla bla. Und die wiederum hatte mit ihrem Trick Dings da, Bums da schon DVDs bei Lana Film gemacht. So. Und dann, ja, und dann hat die den Kontakt hergestellt und dann saß sie mit ihren Nackthunden, Schmerzlass nach, mit ihren Nackthunden auf dem Schoß bei mir im Garten. Und ich habe nur gedacht, boah, Alter, ist echt schwierig, ja. Aber hab natürlich, war, hatte natürlich den Weitblick, dass ne, so eine DVD-Reichweite bringen könnte. Und so bin ich überhaupt dahin gekommen. Und das war so lustig. Also davon muss ich unbedingt, wenn man noch mal dringend eine lustige Folge braucht, muss ich euch unbedingt wie die Dreharbeiten machen, weil das war zum Schreien, weil ich stand ja bis zu dem Zeitpunkt noch nie vor einer Kamera. Weißt du, heute ist das easy peasy, weißt du, machst du mir ein Mikrofon dran, hält eine Kamera in mein Gesicht und dann laber ich los. Aber das war ja damals nicht so, ja. Und wir wollten für diese DVD eine Einleitung, eine Einleitung drehen. Und da hat Lana Film hat uns in so eine Reithalle gesetzt, nebeneinander, jeder auf so einen Heuhaufen, also so einen Heuballen. Pass auf. Und der Text war eigentlich nur, warte mal, wie war der Text? Sie sollte sagen, Hallo Anita. Und dann sollte ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich sage jetzt mal Nicole. Hallo Nicole. Und dann immer so hin und her, also ne, immer der Einzelne. Alter. Nach, ich glaube, einer Stunde. Und Lana Film war ja von mir so begeistert vor der Kamera, ne? Die haben mich ja sofort gebucht für alle weiteren DVDs. Die waren ja auch nicht blöd. Das war mir gar nicht bewusst, ja. Aber was nie ging, also damals nicht und heute nicht, was nicht geht, ist, du setzt mich vor eine Kamera und ich muss also einen einstudierten Text. Und das nach einer Stunde, nachdem wir uns immer, Tine hieß die, jetzt weiß ich wieder. Hallo Tine. Hallo Anita! Also, ich kann das gar nicht mehr so nachmachen. Also, keiner von uns beiden konnte einfach natürlich hey, hallo Jules sagen oder so. Es ging nicht. Wir haben es beide so überspitzt und so, weißt du, mit so komischen Stimmen und so. Und nach einer Stunde hat Lana von gesagt: Okay, dann gibt es ja halt keine Einladung. Naja, egal. Ich glaube, heute sind wir ein bisschen thematisch hin und her gesprungen, aber das sei uns gegönnt. Wir haben ja jetzt, sind ja jetzt auch ganz oft beim Thema geblieben und dann schauen wir für die
Ja.
nächste Folge. Also alle,
Ich
die
warte, warte, ich möchte
ja.
noch was sagen, weil du ja gesagt hast, dein Mann und das Team und so weiter, die wollen immer, dass du neue Filme drehst, weil die schon veraltet sind.
Ja.
Und liebe Leute, ich mache jetzt was ganz Gefährliches. Es kann sein, dass ich die nächste Podcast-Folge nicht dabei bin, weil ich umgebracht wurde von Frau Balser höchstpersönlich. Es wäre doch eine gute Idee, Anita, wenn wir die große Freiheit noch mal drehen
Ja, super.
würden.
Nein, also pass auf, ich muss was dazu sagen, weil sonst denkt irgendjemand da draußen, ich wäre stur oder so, ja. Mein Problem ist wirklich, und das meine ich wirklich, 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 wirklich ernst, wenn ich anfange, mein Jahr zu planen, tun das die meisten anderen nicht. Das heißt, ich muss spätestens Ende August, also eigentlich schon vorher, muss einen Plan haben, wann fahre ich wohin und so weiter. Und einplanen, wie viel, also ne, wie viel freie Wochenenden gönne ich mir denn in so einem Jahr, ja. So, Das heißt, wenn ich dann mal, wie letztes Wochenende zum Beispiel, ja, letztes Wochenende hätten wir die große Freiheit drehen können. Das ist aber mein einziges Wochenende seit Start Seminarstart gewesen. Ich brauche das für mich. Ich muss auch mal zwischendurch einfach runterkommen. So. Und dann sagt mein Mann berechtigterweise, ja, dann musst du das halt in den neuen Jahresplan mit einplanen. Ja, also sagen wir mal, für große Freiheit mindestens 2 Wochenenden. Da Kunden zu bestellen, Jules, und bla, das ist das kleinste Problem. Das ist wirklich, das ist Pillepalle, ja. So, das muss ich einplanen und das habe ich mir auch für nächstes Jahr wirklich fest vorgenommen und es ist auch verschwindet auch nicht aus meinem Kopf. Das Ding ist, wenn ich so einen Jahresplan halt mache, ich habe ja jetzt, du hast ja jetzt auch Termine gekriegt, ja. Und so wie du bist ja aber nicht die Einzige, ja. Es gibt irgendwie noch einen Haufen anderer Veranstalter, die erwarten von mir, dass ich ihnen mindestens einen Termin im Jahr irgendwie anbiete und sage, so, so läuft das jetzt, ja. Ihr kriegt auch einen Termin und so. Und so passiert es eben leider, und ja, das ist eine Fehlplanung von meiner Seite, so passiert es eben leider, dass ich irgendwann vor einem Kalender sitze und sage, keine Chance. So. Und ich sag dir was, das war früher genauso, als wir die schon vorhandenen DVDs gedreht haben, da war das auch so. Weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe das unter der Woche gedreht. Aber ich sag dir auch ehrlich, ich bin 51. Nein, das nicht, nicht, nicht. Das Leben hat mich gelehrt, geh pfleglich mit deinen Energien um. Und es nutzt uns allen und euch allen nichts, wenn wir das alles durchziehen, alles machen, weil das ja alles so furchtbar wichtig ist. Ja, und dann liege ich auf der Nase.
Na,
So.
so soll es auf keinen Fall sein. Aber eine gute Idee wäre es doch, wenn wir das einfach mal an einem Seminar drehen würden, bei der großen Freiheit. Haben wir ja bei den Freiheit verbunden auch gemacht, bei Hundeverhalten haben wir es ja gemacht.
Ja, ja. Da kann ich dir gleich, wenn der Podcast rum ist, noch was zu sagen. Weil das ist ein bisschen eine interne Geschichte. Hat mit den Kunden da draußen nichts zu tun. Aber gut,
Ich denke, ich werde es
sage.
überleben, liebe Kunden. Anita und ich machen in 2 Wochen den nächsten Podcast.
Genau.
Bis
Und
dahin, eine gute Zeit.
eine gute Zeit. Tschüss, ihr
Mach's gut.
Lieben.
Ciao.